Ich möchte anfangen mit einer Frage, euch eine Frage stellen, die ich mir selber auch stelle und nicht wirklich abschliessend beantworten kann. Warum glaubst du? Warum vertraust du Gott, wenn du an Gott glaubst und ihm vertraust? Meine Frage ist nicht in dem Sinn theologisch, sondern mehr ein bisschen biografisch. Wenn wir zurückschauen, was ist ja, der Anfang war, war das ein Entscheid gewesen? Bist du hergeguckt, hast so ein bisschen Argument für oder wieder abgewogen und dann einen Entschluss gefasst? Ich denke, bei den meisten von uns war das nicht so gewesen. Vielmehr war es vielleicht gewesen, dass uns etwas quasi gefunden hat, bevor wir gesucht haben. Vielleicht ist es ein Gespräch gewesen. Vielleicht ein Satz, wo jemand gesagt hat, ein Moment in einem Gottesdienst, ein Anlass mit Freunden oder Bekannten, wo plötzlich etwas aufgegangen ist, wo klar geworden ist. Und als Gemeinde reden wir manchmal vielleicht an dieser Wirklichkeit vorbei. Wir tun so, wie wir glauben, Gott zu vertrauen, reine Willensleistung wäre, wie wenn man das einfach, hey, wir haben das bestimmt und durchdenkt. Und die heutige Geschichte, die wir zusammen anschauen wollen, in Apostelgeschichte 8, die fängt eben nicht bei uns Menschen an, sondern die fängt bei Gott an. Bei Gott, wo jemand auf eine leere Straße schickt. Und ich möchte uns heute jetzt der Text aus Apostelgeschichte 8 lesen. Es ist ein bisschen längerer Text, aber es hilft uns näher in weiterer Zeit. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so öffnete er seinen Mund nicht. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Ashdod, und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ein Engel hat dem Philippus gesagt: Du gang Richtung Süden, auf die selten benutzte Straße von Jerusalem nach Gaza runter. Eine öde, leere Schotterstraße in der Halbwüste. Sie war früher eine Handelsroute zwischen Ägypten und Syrien. Und Gaza ist kurz vorher vom Herodes zerstört worden. In dem Sinn ist das eine Straße, die niemand wirklich hergeführt hat, wo man hergehen wollte. Die Straße ist öd, steht. Das gleiche Wort, das gebraucht wird, die Beschreibung, wo Jesus in die Wüste, in die Versuche geführt worden ist. Die Wüste oder Halbwüste ist ein Ort von Anfechtung, aber auch von Begegnung mit Gott. Der Philippus, können wir uns vorstellen, war mit in einer Auferweckung in Samaria. Da sind Sachen passiert, die wir uns auch heute wünschen. Kranke sind geheilt worden. Leute haben ihr Leben Jesus übergeben. Freude hat geherrscht. Die ganze Stadt war beeinflusst durch das. Leute haben sich taufen. Der Philippus hat ganz sicher einen vollen Kalender gehabt. Es ist ganz viel gelaufen. Schönes ist passiert. Und doch wird er weggerufen von einem Engel, der auf eine öde Straße, die nie hergeht, herberuft. In dem Sinn ist das so ein bisschen der erste Riss in dieser Geschichte. Gott, wenn man so will, unterbricht ein Erfolgsprogramm, etwas, das läuft, wo viel passiert, Schönes. Das ist nicht Ineffizienz, sondern das ist Theologie. Gott geht den Menschen nah. Er offenbart sich. Und der Lukas, der in dem Sinn unter Inspiration vom Heiligen Geist, der Lukas, also das die Apostelgeschichte zusammengestellt hat, der hat das in dem Sinn gebaut um den Vers 8 im ersten Kapitel, wo steht, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist so ein bisschen das Zentrum dieser Apostelgeschichte. Und jetzt plötzlich auf dieser leeren Straße kommt eine Kutsche. Und stell dir jetzt mal vor, die Kutsche hier, es ist eine Schotterstraße, es ist Hochsommer, so wie hier, zwischen 30 auf 35 Grad, es ist eine staubige Straße, du kannst so fast den Staub im Maul fühlen. Es ist heiß, die knarrenden Holzräder. Und da ist ein Mann, der in dieser Kutsche ist und der liest laut. Und für uns ist das vielleicht seltsam, warum würde da einer laut lesen auf einer Strasse, die nie hergeht. Aber in Antike war das Norm. Das Lesen, das laut Lesen, war in dem Sinn ein Akt, der den ganzen Körper involviert hat. Ja, man braucht die Lunge, man braucht die Augen, man braucht das Maul, die Stimme und so weiter. Es ist ein körperlicher Akt, der alles in dem Sinn involviert hat. Und es ist sogar so sehr Standard war, dass man sogar im 4. Jahrhundert einen der Theologen, damals, der Augustinus, der hat gestaunet über seinen Mentor, der ihn schlussendlich getauft hat, der Ambrosius, weil der Ambrosius hat lautlos gelesen. Das war erstaunlich. Heute lesen wir praktisch alle leislich. Und wer war der Mann in dieser Kutsche? Wir hören, er war ein Kämmerer, ein Gewaltiger, einer, der über einen ganzen Schatz gesetzt wurde, von dieser Kandace oder Kandake. Das war eine einflussreiche Person. so ein bisschen wie Pharao oder Zar. Und der ist aus Äthiopien gekommen, in dem Sinn das südlichste Ende der damals bewohnten Welt. Der Lukas, ja, stellt den vor, der kommt vom Ende der Welt. Und wieder zurück zu Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Der Philippus läuft neben dieser Kutsche. Und was können wir sonst noch wissen über diesen Mann? Er ist fromm. Er ist von Nubien auf Jerusalem gegangen, um beten. Das sind über 2000 Kilometer. Nicht wie heute mit EasyJet, einem kurzen Flug, sondern dass sie Wochen unterwegs waren. Viel Geld, viel Mühe. Und dort kauft er sich eine Schriftrolle und liest sie auf dem Rückweg. Er liest weiter, auch wenn er, wie wir später hören, nicht versteht. Er legt die Rolle nicht einfach weg und geht auf. Das ist nicht Dummheit, sondern das ist Treue. Und dann kommt der Kern, der Lukas beschreibt den Mann als einen Entmannten, einen Eunuch. Das ist kein Nebendetail, sondern ganz wichtig. Denn im Gesetz, 1. 5 Bücher Mose, im 5. Buch, 23, Vers 2, lesen wir, dass kein Entmannter in die Versammlung vom Herrn darf eintreten. Der Mann, der Kämmerer, hat also von Nubien die 2000 Kilometer zurückgelegt und ist auf Jerusalem. Dort hat er nur dürfen, so weit gehen wie der Vorhof der Heiden, nicht weiter. Dann ist er draussen gestanden, rechtlich, kultisch und theologisch. Er hat alles richtig gemacht. Er hat gebetet, er hat gereist, er hat gelesen, aber die Türe war ihm zu. Nicht wegen irgendeinem Versagen von ihm, sondern wegen einem System, das eigentlich Gott gar nie so gemeint hat. Und vielleicht kennen wir das von innen. Ein ernsthaftes Suchen, wollen zu verstehen und doch nicht reinkommen. Wenn das für uns der Fall ist, dann sitzen wir so ein bisschen neben dem Mann in dieser Kutsche. Der Philippus fragt, verstehst du, was du lesest? Er fragt nicht, du kann ich dir das erklären, nicht, möchtest du Mitglied werden? Er holt ihn genau dort ab, wo er war. Es ist keine Bekehrungsfrage, sondern es ist eine echte Frage. Ja, er nimmt den Mann ernst. Und der Kämmerer antwortet, wie soll ich das können, wenn mir es niemand erklärt? Und er bittet den Philippus, zu ihm in Gutsche einzusteigen. Es ist keine fromme Bescheidenheit, sondern eine echte Ratlosigkeit. Er realisiert auch, fromm sein reicht nicht. Schrift lesen reicht nicht. Suchen allein reicht nicht. Etwas fehlt, wo er sich nicht selber geben kann. Es braucht in dem Sinn die Auslegung im Licht von Gottes Handeln. Und er öffnet sich Philippus und er öffnet sich der Wahrheit. Und da dreht sich in dem Sinn die Geschichte. Was liest er dem an? Der Lukas nennt die Stelle ganz ausdrücklich. Jesaja 53, 7 bis 8. Das ist kein Zufall, sondern auch wieder sorgfältige Theologie. Es ist eines der Gottesknechts Lieder, es redet von einem Leidenden, der stellvertretend trägt, was er eigentlich nicht verschuldet hat. Es ist ein Schlüsseltext, der im Neuen Testament viel öfters zitiert wird als andere Abschnitte aus dem Alten Testament. Die ersten Christen haben in diesem Abschnitt eine prophetische Beschreibung von Jesus gesehen. Als, ja, und die Voraussage von seinem Kreuzestod. Es ist in dem Sinn der Schlüssel, warum der Messias hat müssen leiden und sterben. Der Text sagt, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch Gott hob das Strafgericht gegen ihn auf, denn sein Leben wird von der Erde weg erhoben werden. Der Text spricht von einem Mensch, dem kein Recht widerfahren. Der leidet, ohne sich zu wehren. Er stirbt, ohne Nachkommen. Und in der Antike, zur damaligen Zeit, ist das so ein bisschen das ultimative oder endgültige ausgelöscht sein. Kein Name, keine Erinnerung, kein Fortleben. Ein Niemand, Mr. Nobody. Und jetzt kommt zu schütten, der ausgeschlossene List, ein Text über jemanden, dem kein Recht widerfährt, der stirbt, ohne Nachkommen. Und in diesem Sinn liest der Kämmerer auf dieser Gutsche quasi sein eigenes Leben, ohne dass er das zuerst realisiert hat. Und er fragt der Philippus, sag mir, von wem hier die Rede ist. Redet der Prophet von sich selber oder von jemandem anderem? Das ist die Wende. Nicht die Antwort, aber die Frage, die in diesem Sinn alles ein bisschen eröffnet. Er merkt, der Text, den ich hier lese, der ist grösser als ich. Der redet von jemandem. Aber von wem? Und der Vater Philippus mit dem Aphareten knüpft genau an dieser Stelle an und erklärt ihm das Evangelium von Jesus. Er hält keinen Vortrag, er erklärt ihm kein System, er zeigt ihm eine Person. Der Leidend, von dem du lesest, das ist Jesus. Der, der ausgeschlossen wurde, ist der, der kein Recht erlebt hat. Das ist Jesus. Der, der ohne Nachkommen stirbt. Jesus. Kreuziget und begraben. Und das Bild in diesem Sinn bricht auf. Der Mann, der diesen Text liest, realisiert plötzlich, er wird quasi von diesem Text gelesen. Der Leidende ist Jesus. In diesem Sinn, der Leidende ist wie ich. Denkt der Kämmerer, ausgeschlossen, ohne Recht, ohne Zugang. Stell dir das mal vor, du würdest 2000 Kilometer reisen, für hierher kommen, für mit anderen Gottes Gegenwart zu feiern, und die Tür wäre für dich zu. Ausgeschlossen, ohne Recht, ohne Zugang. Und wenn der leidend ausgeschlossene Jesus wirklich der ist, durch den Gott rettet, dann haben wir hier ganz klar eine Neudefinition von Gott. Gott ist kein Gott nur für die Frommen, nur für die, die rein dürfen. Er hat sich mit dem, mit denen identifiziert, die draussen stehen. Jesus selber ist, wenn man so will, in die Ausgeschlossenheit gegangen für uns, damit die, für die, die die Türe zu waren, können reinkommen. Der Philippus erklärt also nicht nur, wer Jesus ist, er sagt auch, erklärt dem Kämmerer auch, wer er ist. Und der Mann, der hat sich geirrt. In Jesaja 56, 3 bis 5 lesen wir unter anderem, eben, dass der Eunuch sage nicht, ich bin doch nur ein dürrer Baum. Er irrt sich, wenn er eben denkt, er ist nach wie vor ausgeschlossen. sondern Gott sagt, ich gebe ihm Raum in meinem Haus und einen Namen, der nicht in Vergessenheit gerät, besser bewahrt als durch Söhne und Töchter. In diesem Sinn hat 5. Mose 23 vorher Türen, wenn man so will, zugemacht. Eben entmannte darf nicht in die Gegenwart kommen. Aber Jesaja 56 hat die Türen als prophetische Verheißung aufgetan. Und der Philippus vollstreckt in dem Moment, was der Jesaja verheißen hat. Nicht einfach eine Theorie oder irgendein theologischer Akt, sondern eine Reaktion auf einen Mann, ihre Kutsche auf einer Schotterstrasse. Gott hat in dem Sinn die Türen schon lange aufgetan. Es ist einfach, es hat noch gefehlt, dass jemand die Türen ihm zeigt, die offene Türen. Und in diesen Versen finden wir auch die Prophetie von Psalm 68, 32, wo vorausgesagt wird, du Äthiopien streckt seine Hände zu Gott aus. Kutsche, die rollt weiter auf dieser Schotterstrasse. Was genau die zwei zusammen geredet haben, wissen wir nicht. Der Lukas übergeht, es ist nicht wichtig. Nicht das Gespräch ist wichtig, sondern das Ergebnis. Irgendwo auf dieser leeren Schotterstrasse, in dieser Hitze und Trockne, kommen sie an Wasser. Vielleicht ein Wadi, vielleicht eine Zisterne, ein Teich. Und in der Wüste fällt das auf. Es ist nicht selbstverständlich. Und dann sagt der Kämmerer, hier gibt es Wasser. Was steht mir der Taufe im Weg oder noch im Weg? Hört, was er sagt, was er fragt. Er sagt nicht, darf ich? Er sagt auch nicht, bin ich würdig? Er sagt auch nicht, habe ich genug verstanden? Nein, seine Frage setzt voraus, dass er eigentlich die Richtung schon kennt. Er prüft nur noch, du bist da vielleicht noch ein Hindernis. Sein Leben lang war er einer, der ausgeschlossen war. Er hat gelernt, vor verschlossenen Türen zu stehen, obwohl er Kämmerer und mächtig ist. Aber jetzt gerade in Bezug auf Glauben hat er gelernt, vor verschlossenen Türen zu stehen. Und jetzt kann er kaum glauben, dass nichts mehr ihn hindert. Durch Jesus gilt nicht mehr die Herkunft, körperlicher Zustand, Intelligenz oder sozialer Status als Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Die Frage, was hindert mich oder was steht mir der Taufe noch im Weg, ist in frühen Kirchen Teil der Taufliturgie geworden. Die Täuflinge haben in dem Sinn immer gefragt, was steht mir der Taufe noch im Weg. In dem Sinn, wenn jemand an Christus glaubt, dann soll die Taufe nicht unnötig rausgezögert werden. So oft ist es doch so, dass wir sagen, oh, wenn ich das weiss oder wenn ich das erlebe und so, dann werde ich mich dann taufen. Und hier hören wir, sehen wir, dass wenn jemand an Christus glaubt, soll die Taufe nicht unnötig rausgezögert werden. Wo der Glaube an Christus ist, soll kein menschliches Hindernis der Zugang zu Gottes Gnade versperren. Der Glaube wird in diesem Sinn nicht bewertet, er wird bejaht. Beide steigen zusammen ins Wasser. Es ist ein körperlicher Akt, nicht nur eine gedankliche Zustimmung, nicht nur ein inneres Erleben. Ein Mensch geht ins Wasser, taucht unter, kommt raus. Der ganze Körper, alles ist daran beteiligt. Die alte Person geht rein, die neue kommt an die Oberfläche. Später nimmt der Apostel Paulus das in Römer 6 auf, wo er sagt, dass wir mit Christus begraben sind, durch die Taufe sind tot. Und wie Christus auferweckt worden ist, dürfen wir auch im neuen Leben wandeln. In diesem Sinn verbindet die Taufe uns mit einer grösseren Geschichte. Wir werden quasi Teil von etwas, was schon vor uns da war und auch nach uns wird sein. Der Kämmerer, der Äthiopier, lernt in diesem Sinn mit seinem Körper, was er mit dem Verstand vielleicht noch nicht voll fassen kann. Aber er wird es bestimmt nicht mehr vergessen. Bei Zweifel, und auch wir haben manchmal Zweifel, erinnert sich quasi unser Körper, du bist im Wasser reingegangen. Gott hat mich quasi reingeholt. Taufe in diesem Sinne ist kein Abschluss vom Verstehen, von einem Prozess vom Verstehen, sondern mehr, es ist quasi Gottes Unterschrift unter das Leben, das er schon lange kennt. Als sie aus dem Wasser kommen, ist der Philippus vom Geist plötzlich weg sie entrückt. Der Kämmerer hat ihn nicht mehr gesehen, aber ist voll Freude auf seinen Weg gegangen. Kein Abschiedsgebet, kein Handschlag, kein Folgekurs, keine Gemeindezuordnung, keine Kontaktdaten, keine Unterschrift für das Datenschutzgesetz. Der Geist hat in dem Sinn, der Heilige Geist hat sein Werk gemacht, hat gewirkt und ist zurückgetreten. Er braucht keinen Applaus. Er hinterlässt keine Abhängigkeit vom Vermittler. Philippus ist weg. Der Äthiopier, stelle ich mir vor, steht allein am Wasser, Tropf nass, ohne Gemeindezugehörigkeit und erfährt weiter fröhlich. Fröhlich, das gleiche Wort, das wir später im Philipper 4,4 lesen, wo es heißt, freut euch im Herrn alle Zeit und ich sage euch, freut euch. Die Freude hängt nicht vom Philippus ab, nicht von der Gemeinschaft, sie hängt ab von dem, wo Gott gewirkt hat. Der Kämmerer fährt in ein Land, von dem wir nicht mehr hören in der Apostelgeschichte. Es gibt keine Folgegeschichte und trotzdem, wir wissen es von der Geschichte her, ist die äthiopische Kirche eine der ältesten in der Welt. Und ja, der Kämmerer wird bis heute als Gründer geehrt. Und wenn der in dem Sinn heimfährt, der fährt das Evangelium mit. Nicht durch Strategie, sondern durch einen Mann, der nicht mehr aufhören kann zu staunen. Ich erzähle euch das nicht, dass wir heute quasi einen guten Vorsatz fassen, sondern weil vielleicht einige von uns den Mann kennen. Vielleicht von innen. Vielleicht kennen wir Momente, wo wir das Gefühl haben, oh, die Tür, die ist offen für andere, aber nicht für mich. Ich bin so beschädigt, zu weit weg, vielleicht zu wenig fromm, ja, zu wenig gelesen, zu wenig beten. Oder wir haben in unseren Händen einen Text, der grösser ist als unser Verstehen. Wir lesen, wir beten, wir suchen und wir legen den Text nicht weg. Für uns alle gilt die gleiche Geschichte. Gott schickt Menschen auf leere Strassen. Er sucht die, die in diesem Sinn vor verschlossenen Türen stehen. Er öffnet die Türen, noch bevor wir klopfen. Was steht mir der Taufe noch im Weg? Oder was hindert mich? Die Antwort ist in dem Sinn noch heute die gleiche wie damals. Es steht nichts im Weg. Gott hat schon lange angefangen, die Türen zu öffnen. Sie ist offen. Das Wasser ist da. Gang rein und ziehe auf deine Straße fröhlich. Und wie ich schon gesagt habe, ist es für uns auch heute wichtig, dass wir in diesem Sinn nicht Hindernisse vor die Leute stellen, die es keine gibt. Und so, wir werden später Zeugnis hören, wie Gott gewirkt hat und wie Leute zum Punkt sind gekommen, wo sie sich heute taufen. Aber ich möchte hier am heutigen Morgen die Gelegenheit nicht verpassen. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst du, ich werde nicht müssen oder dürfen vorstehen und Zeugnis geben, das macht mir Sorgen. Ich bin nicht sicher, ob ich genug fromm bin, bin ich gläubig genug, habe ich genug gelesen, verstehe ich genug. All denen möchte ich heute Morgen sagen, die Türe ist weit offen. Jesus hat sie aufgemacht. Das Wasser wird parat sein, der Murtensee ist da. Heute darf der Moment sein, wo du den Schritt machst, wo du zum Ausdruck bringst, was Gott in dir gewirkt hat, aber wo du auch in dem Sinn sagst, du, ich gebe mich Gott her. Ich erkenne, dass ich Teil von etwas bin, das grösser ist als nur mein Leben und wird länger bestehen. Darum möchte ich in diesem Sinn euch einladen, wer möchte, darf auch heute getauft werden. Zwischen Gottesdienst und wenn wir dann am See sind, kommt doch auf mich, kommt auf uns zu. Dann können wir zusammen austauschen und in dem Sinn mit Freude auch eure Taufe erleben. Und dann ist es so, dass wir euch auch sehr gerne nachher weiter begleiten. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, danke, dass du die Türen öffnest, noch bevor wir wagen zu klopfen. Danke, dass du auf leere Strassen schickst, um die zu finden, die gemeint haben, sie seien vergessen. Vater, ich danke dir für Karin, für Samuel und der Manuel, dass für sie heute sie spüren, dass nichts im Weg ist. Kein Zweifel, keine Vergangenheit, keine Stimme, die sagt, du gehörst nicht dazu. Du hast für sie, für uns alle, die Türen schon lange aufgemacht. Du hast sie gerufen. Für alle die unter uns jetzt, die vielleicht fragen, du, ist die Tür auch für mich offen? Ja, bitte, dass doch du jetzt gerade durch deinen Geist redest. Dass du sagst, was auch der Kämmerer gehört hat. Es steht dir nichts im Weg. Es hindert dir nichts. Das Wasser ist da. Du darfst kommen. Herr, ich bitte auch, dass du uns mehr wieder Philippus lassen werden, dass wir bereit sind, auf leere Strassen zu gehen, wenn du rufst. Nicht, weil wir den Plan kennen, sondern weil wir dir dürfen vertrauen. Öffne du jetzt unsere Herzen auch für einen Lobpreis, für das, was wir werden hören in den Zeugnissen. Lass uns mit ihnen staunen. Amen.